Frau Sasse, Sie haben selbst eine große Bandbreite an praktischer Erfahrung innerhalb der pädagogischen Arbeit. Sie sind als Kindergärtnerin in dieses Feld eingestiegen, haben Sonderpädagogik auf Lehramt studiert und später im Bereich Erziehungswissenschaften promoviert. Als wie hilfreich schätzen Sie diese Vielfalt an Eindrücken für Ihre heutige Arbeit ein?
Ja, sie ist absolut wichtig. Kinder, die verschieden sind und die mit unterschiedlichen Voraussetzungen in ihre Entwicklung gehen, hat es ja immer schon gegeben, auch zu der Zeit, zu der ich als Kindergärtnerin oder auch als Lehrerin gearbeitet habe. Und Wissenschaft lernt ja viel von Schule und Schule viel von Wissenschaft. Und insofern war das ein toller Start für mich.
Die Frage, wie gelebte Inklusion gelingen kann, beschäftigt uns schon seit einer ganzen Weile. In den vorherigen Interviews ging es auch immer wieder um dieses Thema. Wer ist Ihrer Meinung nach am ehesten dazu befähigt zu entscheiden, was für Maßnahmen am sinnvollsten sind? Die Eltern, die Pädagogen, vielleicht die Kinder selbst oder am besten doch eine gemeinsame Vertretung aus allen Bereichen?
Das ist eine sehr gute Frage, auf die man eigentlich nur antworten kann, dass alle gemeinsam sich eine Meinung bilden müssen, wo ein Kind am besten lernt. Wir haben dabei nicht unendliche Spielräume. Die Bundesrepublik hat im Jahr 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft gesetzt, die die Bundesrepublik darauf verpflichtet, ein inklusives Schulsystem zu entwickeln. Und insofern hat der gemeinsame Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung und von Kindern und Jugendlichen mit allen möglichen unterschiedlichen Ausgangslagen absolute Priorität. Und nicht jeder in unserer Generation oder in der Generation vor uns hat verstanden, warum es besser ist, wenn verschiedene Kinder miteinander lernen. Und gibt immer auch noch Menschen, die der Auffassung sind, dass die Sonderschule eine sehr gute Institution für Kinder ist. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir auch als Wissenschaftler zeigen können, dass Kinder und Jugendliche, die gemeinsam aufwachsen, auch ein Leben lang besser in der Lage sind, auf Verschiedenheit einzugehen. Und deshalb sollten alle Beteiligten, die Eltern, die Pädagogen, Institutionen, Ämter, Behörden, die auch in die Entscheidung einzubeziehen sind, darüber beraten, was muss getan werden, damit jedes Kind möglichst da lernen kann, wo auch die Altersgleichen aus seinem Wohnumfeld aufwachsen.
Jetzt mal ein Blick auf die letzten Jahre. Wo sehen Sie da bereits Fortschritte im Bereich des gemeinsamen Unterrichts? Was sind für Sie denn die positiven Beispiele, die zeigen, ja, es ist möglich?
Mit der Thüringer Forschungs- und Arbeitsstelle für gemeinsamen Unterricht bin ich ja seit etwa 15 Jahren im Feld der gemeinsamen Beschulung hier in Thüringen. Und was man sagen muss, was sich toll entwickelt hat, ist, wie viele Schulen, wie viele Lehrkräfte und Eltern, Schulklassen sich auf gemeinsamen Unterricht eingestellt haben, obwohl die Bedingungen schwieriger geworden sind. Also wir haben zum Beispiel bei Schülern mit Hör- und Sehbehinderung knapp 70% dieser Schüler, die nicht mehr auf Förderschulen gehen, sondern in den gemeinsamen Unterricht. Wir haben etwa die Hälfte aller Schüler mit Lernbehinderung, mehr als 10% aller Schüler mit einer geistigen Behinderung, die auch im gemeinsamen Unterricht sind, und dahinter steht eine unglaublich intensive und gute Entwicklung. Die Hauptbelastung die Hauptleistung viel besser der schulischen Inklusion tragen staatliche Schulen, aber auch Schulen in freier Trägerschaft, wie zum Beispiel die Anna-Amalia-Grundschule hier in Weimar oder die Montessori-Schule in Nora, tragen ganz intensiv dazu bei, dass schulische Inklusion in der Region auch verankert wird.
Das ist natürlich schon mal das positive Beispiel, aber es gibt natürlich auch die Gegenseite zu den Dingen, die gut laufen, wie zum Beispiel das Gefälle der Gleichberechtigung von Land und Stadt. Wo sehen Sie da die größten Schwierigkeiten, die es noch umzusetzen gilt, damit schulische Inklusion an möglichst allen Einrichtungen gelingt?
Da sprechen Sie auch ein Thema an, was ja auch den Landkreis Weimarer Land zum Beispiel betrifft. Natürlich ist es so, dass bisher in den Städten Innovationspotenzial für Inklusion stärker entfaltet werden konnte, aber wir brauchen eben auch Inklusion im ländlichen Raum. Und dazu gehört zum Beispiel, dass Schulen im ländlichen Raum erhalten bleiben, dass aber auch die Absolventen der Thüringer Lehrerbildung und Universitäten sich auch vorstellen können, auf dem Land zu wohnen und nicht nur in Weimar, Jena und Erfurt. Dazu gehört auch, dass die Zivilgesellschaft im ländlichen Raum unterstützt wird, dass Eltern dabei unterstützt werden, sich zu vernetzen, Vereine und Institutionen zu bilden, die auch stärker für Inklusion einstehen.
Die Salamanca Leben e.V. unterstützt den Fahrplan Inklusion, welcher letztes Jahr herausgegeben wurde. Wer war an dessen Entwicklung beteiligt und was macht ihn aus?
Der Fahrplan für Inklusion ist ein Grundlagenpapier, was man unter www.gu-thue.de auch abrufen kann. Es ist ein Papier, in dem Grundwissensbestände zum gemeinsamen Unterricht zu schulischer Inklusion zusammengefasst sind auf einem Plakat. Dieser Fahrplan wurde von Experten, von Eltern, von von Verbänden und Vereinen, auch von Salamanca e.V. entwickelt. Und er wird von einem breiten, von einer breiten Gruppe Thüringer Zivilgesellschaft getragen. Er ist zum Beispiel unterzeichnet vom Präsidenten der Universität Erfurt, von Eltern behinderter Kinder, von Elternvertretern aus Vereinen und von Wissenschaftlern.
Wir sprachen mit Frau Professor Dr. Ada Sasse vom Institut für Erziehungswissenschaften an der Humboldt-Universität über die schulische Inklusion. Vielen Dank für das Interview. Nähere Informationen zu Ihrer wissenschaftlichen Arbeit finden Sie über den Internetauftritt der Universität. Alle Kontaktdaten zur Salamanca Leben e.V. finden Sie unter salamanca-leben.de.